Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß. Ja, Jens, alles klar?
Samstag.
Schon wieder?
Ja, heute mit Gast. Voll geil. Wir haben einen Überraschungsgast. Wussten wir selber nicht, dass wir den haben. Also Frank wusste es nicht, hat das schon geplant. Der Olaf ist da. Der Olaf hat mir ein Auto gebracht. Einen traumhaften 380 SE, der goldene, über den wir schon mal gesprochen haben, wir beide. Den wir beide schon so abgefeiert haben. Und das Tolle ist, was ich gar nicht wusste, der Olaf ist durch unseren Podcast mit Reini über die Alphas inspiriert worden, hat sich ein Alpha gekauft. Erzähl mal, wie war das, Olaf?
Ja, ich habe die Podcast-Folge verfolgt und interessanterweise immer wieder kam diese Begeisterung von euch über Alpha rüber und da habe ich gedacht, wäre nicht schlecht, könntest du mal einen probieren. Und da war diese schöne Alphetta zu kaufen und dann bin ich dahin, habe mir die angeschaut und gedacht, teste mal einen Alpha.
Und jetzt fährst du einen Alphetta GT.
Alphetta 2000.
Alphetta 2000 in einer mega geilen Farbe, in Giallo Piper, in diesem Senfgelb, ne?
Genau.
Ah. Und gekauft hast du die bei unserem Freund? Jan.
Jan heißt er, genau. Der heißt Jan, genau.
Bei Jan ist Nengi, bei Alltagsklassiker.
Alltagsklassiker, Jan, genau.
Falls du uns zuhörst.
Genau.
Witzig, ich hatte das Auto nämlich auch gesehen, bisschen tiefer gelegt und ich glaube ATW-Felgen drauf oder so, ne?
Das sind die 14 Zoll Ronal.
Oh, Ronal, genau.
Aber auch aus dem Alpha-Programm,
genau. Und der hat irgendwie, ist ja ein bisschen umgebaut mit Stoßstangen und so.
Genau, ist zweite Serie, dieser Alphetta 2077 kam die zweite Serie raus mit Kunststoffstoßstangen. Und die wurden jetzt umgebaut dann auf die erste Serie, die Chrom-Dinger, der Chrom-Spiegel, Chrom-Scheibenwischer. Ist aus der ersten Serie übernommen worden und der Rest hat halt tiefer gelegt, die Alufelgen drauf.
Es sieht echt cool aus, das Auto.
Ja, vor allem hat er einen wunderschönen Sound, also das ist so richtig mega Alpha. Ja.
Das ist klasse.
Der Sound ist echt der Hammer.
Fehlt ein Topf oder haben sie auch einen rausgenommen?
Nee, ist alles original. Ist alles original. Ja, ist ein Mitteltopf drunter. Jan ist vorgefahren, der hat aus der einen Halle sind wir dann rüber in seinen Hauptwerk oder seine Hauptfirma gefahren. Er ist vor mir hergefahren. Wahnsinn, alle Leute drehten sich rum. Das war Ende Januar, Ende November, Anfang Dezember in der Adventszeit. Die Leute standen überall da und waren am Gucken. Also der Sound ist Hammer.
Wahnsinn, ist gut. Das ist ein Kontrast zu dem 380 SE, den hört man gar nicht, ne?
Genau. Naja, aber der Alphetta, der ist schon, freue mich drauf, wenn es losgeht, ab März. Mit Saisonkennzeichen und dann.
Cool. Also ich freue mich, dass wir deinen Anstoß, den Anstoß gegeben haben. Das finde ich eine coole Geschichte, ehrlich gesagt.
Absolut, ja.
Also Reini, du warst.
Genau. Nee, das war, sehr geil. Weil ich habe schon einige Klassiker, Oldtimer jetzt durch und aber noch kein Italiener oder geschweige denn auch Alpha speziell.
Wie bei mir.
Und den Spider suche immer noch und fand den Alphetta auch mal eine günstige Alternative zu einer Giulia, weil die Giulia-Preise sind ja extrem abgehoben oder durch die Decke gegangen. Und das ist ein schöner Einstieg in die Alpha-Welt.
Ja, ein richtig geiler Einstieg. Ne? Also hier auch mit Transaxel, Getriebe hinten, 50-50 Gewichtsverteilung, Giorgiaro-Karosserie. Mhm. Ach, wir können schon wieder einen Alpha-Podcast machen. Das lassen wir mal lieber heute.
Automotorsport war damals auch sehr begeistert, haben gegen 5er BMW verglichen und haben den in höchsten Tönen gelobt. Also ich bin gespannt, was.
Wen haben sie gegen den Alpha?
Ja.
Gegen den damaligen, E28?
Nee, den vorher. Ist halt noch E21, ne?
E21.
E21, die erste Serie vom 5er.
Das ist ein 3er
BMW. Nee, 21, dann ist das E.
Ja, ich glaube E28.
Ganz ehrlich, nee, ich mit den E's komme immer durcheinander.
Erst E12 ist der erste 5er.
Genau,
E12. Dann kam da war noch 77, war noch der erste 5er mit den Chromstoßstangen. E12, genau. Ja, die haben die verglichen, Automotorsport. Und,
klar, weil du hattest ja kaum deutsche Autos mit den Leistungsdaten, ne? Also 2-Liter-Motor mit 130 PS.
Da ja, das ist noch der mit 121 PS noch,
okay.
Die etwas kleinere Variante.
Der Witz ist, die 131 PS hat er auch nie gehabt. Man sagt, also in Alpha-Kreisen ist es ja auch mehr oder weniger bekannt, dass kein 2000er wirklich 131 PS hat, sondern die haben die oft erst, wenn du die bearbeitet hast. Also 121 ist hier sicher die ehrlichere Variante.
Okay,
so. Okay. Sehr geil.
Ja. Mensch,
und der 380 SE, der bleibt jetzt hier und der Olaf geht zu Fuß nach Hause.
Ja, genau. Und bevor er nach Hause geht, haben wir gedacht, laden wir ihn doch mal in so einen Podcast ein und er kann
ja,
mal
ich finde das geil, wenn so ein Fan der ersten Stunde hier ist und dann kann er direkt was sagen. Jetzt kann er sich selber hören immer.
Genau.
Für immer. Er kann immer wieder bei Spotify, ach, das bin ich ja.
Ja, ich bedanke mich für diese Möglichkeit und für den Gastauftritt und wünsche euch nach wie vor viel Erfolg, viel Spaß und auf gute Geschichten.
Ja, wir danken dir, Olaf.
Genau. Genau, ja, gute Geschichten, finde ich, kommen immer wieder. Ich habe auch gerade von einem Fan eine tolle Geschichte gehört, die habe ich gestern sogar dann irgendwie meiner Frau vorgelesen, weil die so besonders war. Und zwar hat er so ein bisschen erzählt, auch von so ein paar, ich sag mal, Schicksalsschlägen in seinem Leben. Und dann ist er spät Vater geworden und hat von den Vaterfreuden geschwärmt. Und mit seiner Tochter zusammen hat er dann irgendwie in der Autobild-Klassik gab so ein Gewinnspiel für einen Strichachter. Und die haben das dann gesehen, haben gesagt, dann machen wir mal mit. Und dann kamen noch zwei Ausgaben und die haben es nicht gemacht. Und am letzten Tag des Einsendens haben die dann gesagt, komm, wir müssen das jetzt noch machen. Haben also dann den Brief irgendwie geschrieben, haben das zur Post gebracht an dem Tag. Und er hat den Strichachter gewonnen. Total cool. Zwei Jahre her.
So in dem Dreh.
Ein grauer Strichachter. Mhm. Ein toller grauer Strichachter.
Jetzt muss er ihn restaurieren oder was, weil er von der Autobild war.
Jetzt haust du aber wieder einen raus hier.
Jetzt gesagt, wäre ein Motor Klassikpreis ausschreiben gewesen, aber Autobild. Nein, war ein Scherz, Leute.
Ja, war ja geschenkt, aber echt toll. Ich habe mich total gefreut, weil er sehr intensiv geschrieben hat.
Was ist denn jetzt mit dem Strichachter?
Den hat er, den fährt er, den genießt er.
Araber grau?
Ich würde sagen, ich muss lügen, das hat er mir geschrieben gestern. Jetzt müssen wir wahrscheinlich ein bisschen schneiden, aber das ist dann so. Lass mich gucken.
Dann sie drin lassen, brauchst du dich rausschneiden.
Ja, ich weiß, aber das hängt ja jetzt damit zusammen, wie lange ich brauche, um das zu finden. Weil irgendwie, muss ich gestehen, steige ich durch diese Geschichte immer nicht so durch. Genau. Kennst du das?
Nee.
Kennst du das, wenn man da nicht so durchsteigt?
Nee.
Nee? Nee, weil manche Sachen landen hier irgendwie in so einem komischen Verzeichnis, irgendwie so. Weißt du? Kennst du das?
Ja. Nee, ne?
Das ist ja alles nicht mehr so einfach, seitdem man dann irgendwie doch ein bisschen mehr Posts bekommt über Facebook und über Instagram und das dann alles über diese Business-App läuft.
Das ist bei mir schon immer so.
Ja?
Dass ich mehr Post bekomme.
Siehst du, bei mir nicht.
Diese Business-App, die ist ein Scheiß.
Die finde ich auch ehrlich gesagt total doof.
Deshalb habe ich jetzt hier das normale Facebook dazu installiert und lasse es da drüber laufen.
Siehste. Mhm, genau. Ja, redet ihr mal weiter, ich such mal. Das habt ihr jetzt davon. Weil ich lasse ja auch nicht nach, bevor ich das gefunden habe.
Gedenkminute.
Genau.
Gedenkminute.
Die Frank-Such-Gedenkminute.
Und ich kann das bestätigen, er sucht wirklich händeringend in seinem Handy nach dem Beitrag.
Ist ungefiltert.
Ja, ehrlich. Also.
Das ist immer so.
Kein Skript, einfach frei Schnauze.
Das glauben die Leute manchmal gar nicht. Die denken, man sitzt auch mit dem Quartettspiel. Wir ziehen hier mühsam eine Karte und so, ach du Scheiße. Man muss dem Auto was sagen plötzlich. Opel Campo, wer kann Ihnen dazu was sagen?
Umetikettiert vom Isuzu auf Opel, oder wie war das?
War ein Isuzu und da ist einfach nur ein Opel-Aufkleber drauf, ne?
Genau.
Und dann Gaswasser scheiße blau war der.
Wie gesagt, ich gebe nicht auf, bevor ich es gefunden habe. Ja, genau. Und wenn ihr dann noch wach seid, dann sind wir weiter. Uhr,
die Sonne ist untergegangen, Frank hat es immer noch nicht gefunden.
Doch, hier, ich habe es gefunden.
Jetzt kommt's.
Ja, in 906. Oh, warte, was ist denn 906? Da hat er mich ja hier schön hier, weil ich habe ihn nämlich gefragt, er hat noch 124er Cabriolet und der ist 904, der ist 904.
Oh, das ist selten.
Genau, das ist echt und sieht ein richtig schönes Auto mit blauem Dach. Hübsches Auto.
Das ist ja was für Felgen, ne?
Die hätte ich jetzt im D&W-Katalog gefunden. Also sie sehen ja nicht schlecht aus, aber sind...
Das kann eine AMG sein, ne?
Nee, es ist keine AMG.
Gab es aber so, ne?
Ja, so ähnlich, genau.
Das ist ein R&H-Nachbau.
Genau, das ist genau. Genau so ist das. Ja, genau. Hier ist der Strichachter, guck mal.
Das ist doch auch, ach so.
Nee, das ist nicht das Metallic Farm, genau.
Ach, den hat richtig, der gewonnen?
Den hat er gewonnen, ja.
Das ist eine Frechheit.
Den hat er gewonnen. Habe ich mich total gefreut. Allein die Geschichte, die super. Und vor allem, weil er damals, er hat das erzählt, dass er bei seinem, jetzt muss ich lügen, seinem Onkel in der Werkstatt angefangen hat, der dann aber leider gestorben ist. Und der Onkel hat immer zu ihm gesagt, zu dir passt nur ein Strich Achter. Und dann, das ist aber zig Jahre her, ja, und dann hat er tatsächlich das Glück gehabt, dieses Auto zu gewinnen.
Cool.
Ja, finde ich auch toll. Hat er das geschrieben? Hat er das geschrieben? Das könnte er vielleicht am Anfang geschrieben haben.
200D?
Nee, blau-grau heißt die Farbe übrigens, kann das sein? Blau-grau schreibt er zumindest. Mhm. Ja, blau-grau. Ja, nee, steht kein Motor mit bei.
Mercedes-Code-Jünger, ich kann da nicht...
Ich bin schon ein Code-Jünger, aber bei manchen Farben haut es mich halt dann weg, weil die Farbe ist ja auch auf dem Strich 8er echt selten.
Metallic
so ist selten gesehen hast. Auf dem
Strich 8er, ne? Weil Metallic-Farben waren ja damals echt teuer. Hast dann 1200 D-Mark Aufpreis bezahlt oder was, ne?
So ist es. Und...
Aber übrigens, Farben, ne? Das finde ich auch so krank, hier bei VW, beim neuen Golf, ne? Was ist das, Golf 8, 9, 10, keine Ahnung? Mhm. Den gibt es nur in einer einzigen Farbe aufpreisfrei. Eine einzige. Und das ist dieses Urban Grey heißt die Farbe, Urban Grau.
Mhm. Also Nucleus Grau, ne?
Nee, ist nicht ganz so schlecht, ein bisschen wie Araber-Grau. Mhm. Das ist die einzige, selbst Weiß oder Rot kostet Aufpreis. Aber haben die was geraucht da in Wolfsburg?
Tja.
Ich meine, Rainer hat ja letztens schon gesagt in dem Podcast, da habe ich auch irgendwie so einen Satz über VW abgelassen, dass VW sich ja keine Werbung hier mehr schaltet. Ist mir auch scheißegal, ehrlich gesagt, erstmal. Wie kann man ein Auto anbieten in einer einzigen Farbe und sonst Aufpreis für Unilacke nehmen? Ich finde es eine Frechheit, ehrlich gesagt.
Ja, und was
ist ein Grund, so ein Auto nicht zu kaufen.
Und ein weiterer Grund, so sind wir ja drauf gekommen, dass es den Strich 8er nicht mit so oder nicht oder seltener mit Metalliclacken gibt. Wenn man sich mal ein Prospekt anguckt von Mercedes aus den 70ern und 80ern, dann gab es halt 10, 12 Unifarben. Ne? Also wenn man sich heute die Frage stellt, rot, welche weiß, Unifarbe gibt es auf dem Auto, dann blau. Fallen einem ja nur drei ein, weiß, rot und schwarz, vielleicht noch ein Grau. Ja. Aber damals gab es eben tatsächlich so Ockertöne und
vier
so weiter.
Ja, Ockertöne. Es gab immer zwei, drei Gelbtöne. Hier Weizengelb
genau.
Und so.
Genau, Orange.
Ahorngelb, Orange. Es gab dieses Kaminrot, leuchtendes Feuerrot.
Ja.
Weiß,
ja.
Dunkelblau, hellblau, richtig. Mittelblau, grau. Und dann gab es Metallicfarben, gab es nur zwei oder drei vielleicht.
So ist
da gab es dann Silber und Blau Metallic, cut aus.
Genau.
Und heute wisst ihr... Ja, die haben ja auch die geilsten die Bezeichnungen heute von den Farben. Da kann ich auch mal drüber lachen. Dieses Kosmos, schieß mich tot und wie die alle heißen. Ne? Kann man nicht einfach sagen, es ist schwarz oder weiß?
Ja.
Nee, ist es dann Alpinweiß?
Ja. Ja.
Oder es ist dann Carrara-Weiß? Oder es ist, ich man weiß es nicht.
Also ich muss sagen, dass ich durch unsere Farben die Edelsteinwelt kennengelernt habe.
Das
weil
schön.
Wir ja tatsächlich unsere Farben nach Edelstein benannt
Smaragd.
Haben.
Ne?
Genau. Und
Amethyst.
Obsidian.
Also Amethyst ist eine meiner Lieblingsfarben übrigens.
Ja,
das ist echt geil.
Und Amethyst Violett.
Amethyst, da passen auch bei älteren Herren passen dazu diese leicht getönten Haare. Also wenn man sich diese, wenn man sich im Drogeriemarkt diese, gab es so früher, wenn du graue Haare hast, dann haben die so einen leichten lila Stich.
Lila Stich, ja.
Geil.
Ja.
Und dann amethystfarbener Mercedes mit Sportmatratze innen drin. Und Polunder.
Ja.
Mega.
So demnächst ich, in der Garage 11.
So will ich alt werden. Ja, mit den grauen Haaren, mit den langen, das wird schwierig, aber ansonsten. Ne?
Ja, und kannst du dich denn gut trennen von dem 8-Zylinder 380 SE? Muss ich ja mal fragen. Ne? Ich meine.
Ja, doch, ich denke schon.
Ja?
Ich bin jetzt eine Zeit gefahren und jetzt müssen wir was Neues. Steht jetzt schon in der Garage, der Alfetta. Und doch, muss ich sagen. Ein wenig enttäuscht von der Leistung mit den 180 PS. Das ist ein schöner Cruiser. Der 500er würde wahrscheinlich mehr Spaß machen.
Mhm, deutlich.
Hätte auch ein bisschen mehr Dampf unter der Haube. Von daher, er geht jetzt und ich weiß, er ist in guten Händen hier und wird hoffentlich einen Käufer finden, der ihn auch weiterhin so erhält und auch.
Das muss dir egal sein, hier geht es nur ums Geschäft.
Ach so, okay. Das wird so sein, da bin ich mir ganz, ganz
scheißegal,
sicher.
Scheißegal, interessiert keinen Menschen.
Insbesondere,
wenn er lila lackiert wird.
Wir schneiden dich
nein,
raus.
Lila nee, nicht. Nein, lila nicht. Nein, nein, nein.
Wir schneiden dich raus.
Ich sage zu den Kunden, die immer sagen, der muss in gute Hände, sage ich, nehmen Sie ihn wieder mit, der ist in guten Händen.
Ja, aber man, wenn man offen für was Neues ist, warum nicht? Muss man loslassen.
Und ich finde, was ich gut finde, ist, wenn man so sich so das ausprobiert. Du hast ja vorhin erzählt, du hast auch einen Volvo Amazon.
Genau.
Ah, da geht mir das Herz natürlich wieder auf. Aber dieser Range, man hat mal einen Amazon und dann kauft man sich einen Mercedes, einen 126er, und jetzt fährt man ein Alfetta Coupé.
Genau.
Das finde ich ziemlich cool, dass man, das ist
ich
ja
wirklich... Ich auch schon einen Strich 8 Coupé, 280 CE. Schön. Im Weizengelb. Genau,
und dann hast du mir erzählt, du hast einen 944 S2 gehabt.
Genau.
Das sind
genau.
alles unterschiedliche also Autos, so richtig, einfach mal querbeet gucken,
genau.
hey, was ist, was gefällt mir, jetzt fahre ich jetzt mal.
Genau.
Finde ich mega toll, habe ich früher auch gemacht.
Ja. Einziger, der jetzt schon seit Jahren ist und wahrscheinlich auch bleibt, ist der Golf 2 GTI. Ein V-Facelift, 87er, ja. noch mit den Dreiecksfenstern.
Farbe?
Silber.
Mhm. Schön, ganz selten in Silber, ne?
Ganz selten.
Mit Stahlfelge?
Nein, das einzige der einzige Umbau ist ein Gewindefahrwerk und die zweiteiligen BBS von dem Edition One. Mhm. Die sind drauf, sonst ist der Wagen ganz original. Ganz lustige Geschichte, gekauft von einem älteren Herrn, der ist jetzt mittlerweile, wird er 80 sein, der ist früher Rallyes gefahren und der hat sich den Golf zum 70. Geburtstag gekauft von einem jungen Mann. Boah. Und ist da Zeitrallyes mit dem Golf GTI gefahren. Hat den umgebaut, hat da vorne, glaube ich, noch 4 Zusatzscheinwerfer in den Grill reingebaut. Er hatte also 8 Lampen vorne drauf, der Wagen. Mhm. Und ist dann mit seiner Frau, also ein ganz, ganz süßes Pärchen, haben die Zeitrallyes mitgemacht.
Witzig.
Ja. Stark. Und besser, ein Aufkleber war hinten noch von dem jungen Vorbesitzer. Stand dann drauf, no fucking air ride. Dann habe ich dann den älteren Herrn gefragt, habe ich gesagt, wissen Sie eigentlich, was Sie da für ein Aufkleber? Ja, es hat mir immer mein Sohn erklärt, aber ich habe es wieder vergessen. Der hat den Wagen so gelassen, wie er den gekauft hat von ihm, plus halt nur diese Zusatzscheinwerfer. Ist auch mit dem Gewindefahrwerk eingetragen auf 275 mm Abstand, Kotflügel, Rad nach mit. Ich selber habe den Wagen noch 2 cm hochgeschraubt, weil mir es zu tief war. Mhm. Und der ältere Herr ist damit so durch die Gegend gefahren.
Und dann mit dem Aufkleber No fucking Air Ride. Und dann sitzt da jemand drin, der 75 Jahre alt ist und sagt, geht ab.
Das war auch ein ganz süßer Kauf, ja, muss ich sagen. Und das ist, ja, Fahrschulauto Golf 2, Kind der Jugend, GTI-Traum. Ich denke, der Wagen wird auch eigentlich bleiben.
Ja, und Golf 2 GTIs, erste Serie, findet man eben auch nicht mehr so häufig.
Nein.
In einem vernünftigen Zustand. Und die sind halt auch alle irgendwo dann verheizt worden.
Genau, genau.
Ich gucke auch immer noch mal, typisch in Spanien gibt es ab und zu mal welche tatsächlich.
Ja.
Aber auch da ist natürlich immer die Frage, wie ist die Historie dann tatsächlich und wie ist der wirkliche Zustand?
Denn die Spanier sind aber viel die letzten 90, 91 schon mit den dicken Stoßstangen schon.
Ja.
Da gab es dann viel auch Viertürer. Aber das ist noch so erste Serie, Dreiecksfenster.
Ist der noch ohne Cut tatsächlich oder hat er eingekriegt?
Nee, der hat leider schon, das ist... ein 87er mit dem G-Cut, 107 PS, PB-Motor.
Hatten ja dann gerne
auch PF-Motor, Entschuldigung, PF-Motor, 107, original 107 PS, genau. Ja. Aber noch 87, das Dreiecksfenster.
Was ich toll finde, ist ein Silber, weil der hat ja dann diese matt-schwarzen Kunststoffstoß, also der hat ja viele schwarze Teile.
Genau.
Also Kontrastteile, auch diese Seitenstreifen, glaube
ich. Ja, Heckfenster
einfach. Heckfenster einfach, genau. Das finde ich echt, also ich fände ihn auch in Weiß toll.
Ja.
So in Schwarz, diese dunklen Farben, finde ich ein bisschen
lang. Aber Silber gab es ja auch gar nicht so oft. Weiß gab es ja auch sehr oft.
Ja, finde ich
Weiß,
aber, man findet ja gar keine mehr, die sind auch alle weg.
Ganz original also tolle. Gut. Das Fahrwerk ist ja, wie gesagt, schnell wieder zurückgebaut und die original 14 Zoll Stahlfelgen findet man auch noch.
Ja,
ich habe sie auch mal probeweise gesteckt, aber sieht mit dem Gewindefahrwerk nicht so toll aus. Und die BBS, das passt, die sind schwarz lackiert, passt zu dem silbernen Lack ganz
also
gut.
Also der Stern ist schwarz lackiert, ne?
Genau.
Nicht
genau.
Das Bett, nicht.
Das Bett ist poliert und so, dann...
Schick uns mal ein Foto, weil dann können wir das auf 2 aus 11 posten, ne?
Ja, genau.
Müssen wir auch, wir haben ja drüber gesprochen.
Ja, genau.
So
genau.
ist es.
So ist nein, das ist...
Amazon auch bitte Foto schicken.
Mach ich.
Und der Cut übrigens, um darauf nochmal zurückzukommen, das ist übrigens der Grund, warum dann 380 SE hier zumindest mal kein Leistungswunder ist. Ne?
Ja.
Die sind ja von der Laufkultur her sind die mega, finde ich.
Ja.
Die sind klasse und vor allem, wenn die gut laufen, dann ist auch, ich sag mal, technisch mit alles den Schläuchen alles in Ordnung.
Genau. Das zieht keine Nebenluft, gar nichts.
Ja. Genau. Aber diese Autos hatten ja sehr, sehr früh schon eine unheimlich aufwendige Regeltechnik, um diese 8-Zylinder eben in Kalifornien nach den damals gültigen Laws dort fahren zu können. Und da musste ein ziemlich hoher Aufwand betrieben werden, weil die Motoren natürlich nicht dafür konstruiert waren. Und deshalb hängt das damit zusammen. Aber wird trotzdem belohnt durch eine Wahnsinnslaufruhe. Das ist schon nochmal was anderes als irgendwie ein 280er Sechszylinder da drin. Ne?
Also ich hab auch vorhin, haben wir hier laufen lassen, umgeparkt. Seitenweicher Leerlauf, top.
Der ist aber auch so verdichtet wegen dem schlechten Sprit in Amerika.
Auch das. Ne?
Deswegen haben die auch in der Leistung dann. Ne?
Stimmt. Stimmt, das war ja auch dann so, ich weiß gar nicht, ob das heute immer noch so ist, kriegt man da immer noch drei verschiedene Kraftstoffqualitäten. Als ich das erste Mal da war, dachte ich so, was muss ich denn jetzt hier tanken? Ne? So. Dann kaufst du automatisch das Teuerste, weil du gehst davon aus, das wird dann das Beste sein. Ne? Ja. Aber die hatten ja tatsächlich noch unterschiedliche Kraftstoffqualitäten vor vielen Jahren. Ich weiß nicht, ob es heute noch so
das
ist.
Das Beste in Amerika fand ich immer, die haben ja alle die gleiche Reifengröße gehabt. Die hatten ja alle irgendwie 275, 15 Zoll die ganzen Autos. Oder 80, 285. Und dann gab es an den Tankstellen immer noch so Luftstationen, wo du dran musstest du irgendwie 10 Cent reinschmeißen. Und die haben nur okay oder nicht okay angezeigt.
Nee, aber, ne?
Ja, weil es war immer 2 Bar. Weil immer, alle Autos hatten gleichen Luftdruck, scheißegal, gleiche Reifengröße. Und das ist immer okay, nicht okay. Okay, dann macht wut, okay, das war's. Aber wie viel Druck das war, keine Ahnung.
Das gibt's auch nur in Amerika, wahrscheinlich.
Ja. Aber wo du gerade bei dem Thema bist, ich habe gestern einen Post gesehen von Matti Bohm, der ein Bild gepostet hat von einer Felge mit Reifen drauf, mit einem Stern. Und dann denke ich so, also ich denke ja immer, alles, was einen Stern hat, habe ich schon mal irgendwo gesehen.
Sicherheitsreifen, ne?
So. Doppelreifen.
Ja, ja.
Ein Doppelreifen für einen 126er. Ja,
ja. Okay.
Zwei schmale Reifen nebeneinander auf einer Felge.
Habe ich nur in Automotor und Sport gesehen, nie original.
Und er hat so ein Rad da stehen, hat das auch abgebildet. Ich denke, das kann nicht sein. Ne? Und dann hat er die Werbung dazu auch noch.
Da bescheuert.
Ja, und dann irgendeiner, der dann sagt, ich bin noch nie so gut gefahren wie mit diesen Reifen und so. Aber die beiden Reifen nehmen, also wenn man die sieht, ne, dann ist das so vom Format her so wie
zwei Motorradreifen.
Wie 1943 die Reifen.
Nee, wie so zwei Motorradreifen auf einer Felge.
Ja. Wahnsinn.
Ja, das muss ja was. Das ist 185er Serienbreite.
Genau.
126er hast du dann zweimal 120er drauf oder 110er oder
genau sowas. Genau sowas. Habe ich noch nie gesehen. Okay. Fand das total skurril und offensichtlich, klar, hat sich natürlich auch nicht durchgesetzt.
Eine S-Klasse mit Zwillingsreifen.
Und das CTS-System hat sich auch nicht durchgesetzt.
Nee, das CTS-System damals beim 129er, 140er.
Genau, habe ich nie im Original gesehen.
So ein Auto. Ich habe es tatsächlich mal gesehen.
Wo der Reifen so ums Felgenbett rumging.
Genau, und die wurden nachher aufgebraucht im Sonderschutzprogramm.
Genau, richtig.
Da sind die nachher drin aufgegangen. Und
da hat es ja auch Sinn gemacht.
Genau, die einzigen, die tatsächlich sich in Anführungsstrichen weiterentwickelt haben, sind die TX-Reifen. Ne? Da gibt es halt auch mal neue Profile von.
Ja.
Ja.
Die ganzen TX-Reifen, die ich kenne, sind hart wie Kruppstahl, weil sie seit 30 Jahren auf den Autos rumlungern. Ja, hier Beispiel, mein Dresa-Quattro, der witzigerweise fährt er ganz gut. Wundert mich eigentlich. Die Reifen sind Asbach und das Blöde ist, genau in der Größe ist nichts lieferbar. Ha, der hat mich übrigens gestern angeschrieben, das wäre was für einen Audi-Sammler, interessiert sich für das Fahrzeug. Ja. Waren kostet 70.000 Euro, okay, so. Wie denn der Zustand wäre, habe ich ihm zurückgeschrieben, so, die Seitenscheibe fehlt, ist aber im Preis mit drin, muss eine Inspektion gemacht werden, sind die alten TX drauf, gibt Reifen, ist nicht lieferbar, sonst original, also ganz ehrlich beschrieben. Kam zurück, ja, sehr geehrter Cedric, vielen Dank für die ehrliche Beschreibung. Wie ich ja wüsste, würden solche Fahrzeuge, wenn sie am Markt platziert werden, um die 35.000 Euro kosten und der Vorbesitzer hätte noch viel weniger für den Wagen bekommen, von dem Wagen hier scheinbar. Liest du das Ding, Alter, das alles wieder nur, um mir zu sagen, dass er meint, das Auto zu teuer wäre, habe ich zurückgeschrieben, ich fände das ganz toll, wenn er ein Fahrzeug für 35.000 Euro finden würde, da sollte er es zuschlagen, das wäre wirklich ein Schnäppchen und wünsche ihm viel Erfolg bei der Suche. Ey, was soll das?
Was will man da noch sagen, ne?
Bei mobile.de diese Woche kriege ich eine Bewertung, steht drin, geht so, könnte man besser machen, Auto nicht gekauft. Und ich so, hä? Und so, denkst du, was war das denn? Und dann hast du ja bei Mobile, wenn du als Händler so eine Bewertung kriegst, steht da drüber noch, aufgrund wessen Auto und in welcher Kalenderwoche. So. Ich gucke, Opel Manta. Er hatte mir eine Mail in der 51. Kalenderwoche zum Opel Manta geschrieben. Also diese Bewertung hat er als Didi geschrieben. Damals war er noch Herr Dieter Weber in der. Er hatte mir eine Mail geschrieben.
Na, das geht schon durch,
mit folgendem Text. Ach ja, Fuchsschwanz dabei, Fragezeichen, Gruß Dieter. Das war die Anfrage. Habe ich natürlich nicht beantwortet.
Super.
Und jetzt kriegst du von dem eine Bewertung, geht so, habe ich natürlich voll, habe ich seinen damaligen Text reinkopiert in meine Antwort in mobile.de, weil die kann er nämlich jetzt nicht löschen, und habe geschrieben, sehr geehrter Herr Didi oder Dieter Weber, was auch immer, das war Ihre Anfrage, dazu Ihre blödsinnige Bewertung, das ist im Endeffekt Missbrauch, das System, das ist eigentlich geschäftsschädigend und vollkommen sinnlos. Jetzt sind die Leute nicht ganz dicht. Allein sich die Mühe zu machen, bei mobile einem Händler eine Anfrage zu schreiben, ach ja, Fuchsschwanz dabei.
Ja, aber jetzt fragen sich natürlich, geraucht. Jetzt fragen sich natürlich unsere Hörer, ist denn jetzt der Fuchsschwanz dabei? ja,
naja, scheinbar okay. Nicht.
Ja, aber ich glaube, da gibt es eine Menge Internet.
Ich bin auch schlau wie ein Fuchs und habe keinen buschigen Schwanz.
Auch das kann ich nicht bestätigen.
Schneid's raus, komm, Frank, schneid's raus.
Nee. Es wäre eigentlich einer, der von mir hätte kommen müssen.
Bitte,
ne?
Schneid's raus. Ja. So flach wie der war, der ja. Hätte von dir kommen müssen.
Ja, trotzdem nochmal zurück, Internetgold. Also ich glaube, man könnte einen Podcast machen, nur über so einen Scheiß. Also auch über Anzeigen, wie Autos beschrieben sind, bei mobile.
Ja, aber da, weißt du, wenn Händler dann eine Bewertung, so eine, also
da hört der Spaß auf, ne?
Da hört der Spaß auf, weil ich betreibe hier ein Geschäft. Und wenn einer bei mobile was bewertet, dann würde ich mich freuen, dass er meine Arbeit bewertet. Wenn er jetzt unzufrieden ist, kann er es ja da reinschreiben, das ist ja nicht das Problem. Aber nicht so eine Scheiße.
Vergleichbar, also einfach mal vergleichbar, wäre es ja, wenn du an eine Pizzeria schreibst und die dann schlecht bewertest, ob sie auch einen Döner hat. Da antwortet auch in der Pizzeria keiner drauf. Und im Endeffekt, wenn du die schlecht bewertest und sagst, das Essen schmeckt da nicht, also geht so, daneben. Also ist irgendwie schade, muss man nicht machen, aber ich glaube, da gibt es halt eine Menge Menschen, die einfach auch eine Menge Zeit haben und vielleicht auch den einen oder anderen, der das doof findet, dass du vielleicht auch mit dem, was du machst, halbwegs erfolgreich bist.
Verstehe ich nicht.
Ja, so ist das wohl. Ja, keine Ahnung. Aber es ist auch heftig, dass das war mir nicht klar. Bei anderen Bewertungsportalen ist es ja so, dass man einen verifizierten Kauf machen muss, bevor man jemanden bewerten kann.
Nee, bei mobile ist es so, du machst eine Anfrage und dann kriegst du irgendwann von mobile, ich habe ja auch schon mal irgendwo Anfragen hingeschickt, und dann kriege ich eine Mail von mobile zu der Anfrage, wollen Sie damals das bewerten? So, Punkt, ob du es gekauft hast oder nicht. Du kannst dann anklicken, gekauft, ja, nein, vielleicht oder so. Aber du darfst eine Bewertung schreiben, obwohl du im Endeffekt, es ist gar kein Geschäft zustande gekommen. Dieses mobile Bewertungssystem, das ist ja, also, du musst halt dann auch drauf antworten. Und das mache ich ja immer, auch wenn einer Blödsinn da reinschreibt, haue ich da direkt drauf, weil sonst geht es nicht. Ne? Also, ja. Ich weiß nicht, was das ist.
Kann man das löschen?
Nee, er könnte das löschen.
Ach so, okay.
Er müsste sein, das hatte ich auch mal, da hat mir auch mal eine blöde Bewertung reingeschrieben, dem habe ich richtig Gegenwind gegeben. Dann hat er mich auf Facebook angeschrieben, das wäre jetzt nicht so gemeint gewesen, ich hätte eigentlich recht und so, was wir jetzt machen, ich sage gar nichts. Das war, weil ich ja seinen kompletten Namen genannt habe und alles in meiner Antwort fand. Dann hat er dann seinen Kommentar und seine Bewertung gelöscht hinterher, irgendwann war das komplett raus.
Ja, ist sicherlich auch immer ein bisschen
taktisch. Also Didi, wenn du hier zuhörst, ne? Komm mal vorbei, ich will dich mal kennenlernen. Was bist du für ein Vogel? Ne? Internet-Troll.
Fuchsschwanzvergleich, würde ich sagen.
Fuchsschwanzvergleich steht an, Didi.
Showdown bei 2:11.
Bist du da gewappnet? Kannst du da mithalten?
Ja, okay, gut. Ja, guter Anfang, muss ich echt sagen.
Ja, wieso Anfang? Wir sind mittendrin, Frank.
Stimmt. Ja. Ich habe gesehen, der Käfer ist angekommen.
Ja, der GSR.
Gelb-schwarze Renner.
Geil. Super Auto. Ich bin total verliebt. Das ist ein Auto in einem Zustand, ich liebe solche Autos. Das ist Endstufe für mich.
Ich würde ja gerne, also um das zu beschreiben, wie das Auto ist, ich würde gerne dieses Auto auf eine Messe stellen.
Endstufe.
Würde darüber ein Mikrofon aufhängen.
Endstufe.
Und das, was den ganzen Tag darüber gesagt wird, wenn die Menschen das Auto sehen, das würde ich gerne mir mal
anhören. Ja, in Relation zum Preis, was sie dann sagen.
Ja, genau. Ja, gut, genau.
Kostet 43.000 Euro. Genau. Wie sieht das denn aus? Hör mal, hier überall ausgetupft, nachgepinselt, matter Lack. Passt doch alles gar nicht, ist doch scheiße hier. Guck dir die unrestaurierte Karre an. Nee, er ist unrestauriert. Ein Käfer ist ja nun mal zu seiner Zeit, 1973, nicht als, also der hatte eine gute Qualität, aber das war jetzt ja hier kein...
Das war da kein Lamborghini,
das
ne?
War kein, nee, das war auch... Oh Gott, doch, von der Qualität waren die damals ähnlich. Es ist ja kein Mercedes gewesen oder so, sondern es ist halt ein Käfer, ein billiges Auto. Und nach 48 Jahren ist der immer noch unrestauriert und in weiten Teilen im Erstlack. Ist auch nicht, hat eine ungeschweißte Bodengruppe, auch die fiesen Ecken wie Batteriekasten, alles, was du dir anguckst, ist alles nur dreckig original. Und gebraucht. Er ist einfach gebraucht. Mit Zusatzinstrumenten, mit einer Seitenscheibe voll Aufkleber, wo man überall in den Bergen war. Und die ersten, die alten Aufkleber sind komplett verblichen, dann werden sie ein bisschen kräftiger, die Farben. Das Auto zum Niederknien, ich liebe solche originalen Autos.
Ja, und um vielleicht herauszustellen, wie besonders er ist, man könnte diese Patina nachträglich,
schaffst du
nicht. Also ich will sagen, nicht erzeugen und wenn nur mit einem unwahrscheinlich
schaffst großen Aufwand. Du musst ja dieses gefadete, sagt man, ne, im Englischen, also dieses sonnenverblichene Gelb vom Dach in diesen Schattierungen, wie willst du das nachmachen? Geht
ja gar nicht. Ja.
Hammer. Absoluter Hammer.
Ja, absoluter
Hammer. Olaf wird nervös, ich glaube, der will uns gleich verlassen.
Genau.
Ja.
Die Bahn kommt, hoffentlich.
Du musst heute noch wohin und bis wann dann da?
Und warum? Warum? Ja, weil ich nach Hause möchte.
Ja.
Ungern, aber Richtung Duisburg geht der Zug, hoffentlich.
Mhm. ICE.
ICE.
ICE,
genau.
ICE, nicht ICE. Ja.
ICE, genau. Ja, aber der ist ohne Umsteigen. Ist einfach Durchfahrt und bin dann gegen 20 Uhr hoffentlich in Duisburg. Und dann gegen 8:30 zu Hause. Seit heute Morgen 6:30, langer Tag, aber hat sich gelohnt und sehr interessant, die beiden kennenzulernen, die Garage zu sehen, die tollen Autos.
Er hat sich gelohnt, weil der Mercedes echt geil ist.
Siehst du? Ein Win-Win-Geschäft sozusagen. Geil,
ja, und kaum zu glauben, ich musste eben mit den Händen gucken, weil ich einmal fühlen musste, ob sich das Leder tatsächlich so gut anfühlt, wie es aussieht. Und es fühlt sich so gut an. Es ist schön weich.
Es ist nicht hart und neu lackiert, sondern es ist weich.
Bei einem amerikanischen Auto, was 40 Jahre alt ist, gibt es das nicht.
Nee, meistens stand in der Sonne, es ist hart und es ist neu lackiert, es ist immer noch hart und neuer Lack drauf einfach im Leder, ne?
Ja.
Ja, genau.
Ja, genau.
Nee, ist nicht. Es ist weich, wie es soll sein. Es ist alles, wie es sein soll im Auto. Total geil. Mir gefällt er sehr gut, der war.
Mir gefällt er auch.
Also sehr würde gut. Mir auch gut stehen, finde ich.
Ich finde, haben wir ja drüber gesprochen, ne? Diese Farbe Champagner ist ja eine, die in Deutschland lange Zeit lang unverkäuflich war.
Ja.
Gerade als Gebrauchtwagen ging die Farbe gar nicht. Und dann eben noch eine S-Klasse in Champagner. Das bedeutet ja im Grunde damals im Jargon, der fährt eine goldene S-Klasse.
Hm? Genau.
So.
Der Lude.
Ist ja so. Das konntest du das nicht bringen.
Gibt es in Amerika Luden?
Nee, die fahren Corvette. Nee, das ist auch geil. Ich habe mal einem Amerikaner erzählt, bei uns, also wenn du so ein tiefer gelegte Corvette fährst, das machen nur Zuhälter, der war vollkommen fertig mit Nerven, weil da ist das so, wenn du hast ein bisschen Geld und hast zum Hobby ein Auto, dann hast du eine Corvette in der Garage und die holst du zum Wochenende mal raus. Richtig. Der hat überhaupt nicht verstanden, dass es hier eine Ludenkarre ist. Überhaupt nicht, null. Der war vollkommen fertig mit Nerven hinterher. Ich sage, ja, ist halt so, was soll ich machen, ne?
Wollte der auch, dass du das Auto verkaufst, oder wie?
Nee, das ist so ein Corvette-Liebhaber. Egal, ist eine lange Geschichte.
Okay, ja.
Kann das mal. Machen wir mal ein Corvette-Special hier.
Ja, ein Pimp-Special. Das
wird relativ kurz, 5 Minuten mehr. Ich weiß zu den Autos nichts.
Ja, stark. Nee, von daher, wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir diese Inspiration dieses Autos hier haben. Uns gefällt der super. Und wir haben eben schon wirklich jede Ecke angeguckt. Der sieht echt genial aus. Ich habe lange keinen 126er gesehen, der so unangetastet in vielerlei Hinsicht wirkt. Die Autos, die in Deutschland gefahren wurden, haben ja meistens echt hohe Laufleistungen und manchmal noch viel höher als das, was auf dem Tacho steht. Also von daher, glaube ich, wird sich der neue Besitzer dann darüber freuen. Und was bei dem Auto, und das ist auch gefühlt fast das einzige Auto, bei dem die amerikanische Stoßstange also nicht schlechter aussieht als die originale.
Nee, das finde ich auch. Ich finde, das hat so, also der könnte auch auf der South Fork Ranch stehen, so der Wagen.
Das ist er wieder.
Und der J.R. Ewing kommt gerade raus und setzt sich in die Kiste, fährt ins Büro. So. Und diese Stoßstangen, das Geile ist, die haben exakt die Form von der europäischen, die sind nur ein Stück länger und haben eine Chromleiste, die das ein bisschen kaschiert. Oft waren das ja früher bei diesen US-Stoßstangen, waren es einfach andere Stoßstangen, so fette Dinger, die irgendwie. Und das, der ist wirklich ganz harmonisch. Stoßstangen,
da kam der Begriff her.
Ich finde ihn total, der ist perfekt, der war. Das stimmt alles.
Ja, Vorsicht, was ist hier? Die Farbkombination, ne? Champagner, Brasil innen drin, die Stoßstangen braun abgesetzt, beziehungsweise die Sakko-Bretter braun abgesetzt. Passt alles zusammen. Genau.
die geriffelten Sakkoblätter vor
allem. Die geriffelten, genau.
Das ist auch ja mittlerweile ziemlich selten. Ne? Die meisten, die man so sieht, sind Zweitserienautos. Erstserien 126er, ja, haben halt auch alle mal, darf man nicht vergessen, auch mal so eine Zeit gehabt, Anfang der 2000er, wo die dann auch in Anführungsstrichen im Müll gelandet sind.
Genau. Billig verramscht wurden.
Ja, genau, Ende, ne? Genau. Oder in Teilen am Ende, weil da irgendwie noch eine Lederausstattung drin war oder Motor,
genau,
den man brauchen konnte. Ja. Und das war's dann. Ne?
Der gute Buchhalter.
Genau.
Ja. Also genau. Erste Serie viel, ne? Buchhalter.
Ja.
Mal ein Schiebedach drin, dann keine getönten Scheiben zum Beispiel.
Ja. Ne? Viel aufgebrauchtes Velour, das ist ja auch so ein Ding. Und von daher, klar, also diese Autos wurden ja aber auch damals gekauft von Menschen, die das eben auch ein bisschen mehr genutzt haben, die schon viel gefahren sind. Und deshalb darf man das Alter wirklich nicht unterschätzen. Und da ist das Auto echt eine Zeitreise. Und ich finde, ein super Gegenwert für das Geld am Ende.
Also, und ein passt. Super Reisewagen. Also die 450 Kilometer hier hoch waren also null anstrengend. Ganz entspanntes Reisen. 120 Tempomat rein, laufen lassen. Um die 12 bis 13 Liter finde ich für einen 8-Zylinder enorm.
Bist du hier nochmal irgendwo zum Waschen gefahren?
Ja, hier in der Ecke.
Auf Empfehlung bei. Da kommt man doch so sauber, kommt man doch nicht
hierher. Nein. Ja. Ja. Nein, der sollte schon sauber hier übergeben werden. Und
ja, der Jens ist happy. Ne, Hent?
Ich bin total happy.
Siehst du wohl.
Ist auch selten, dass ich, also das habe ich ja offensiv befeuert, dass der Wagen hier steht sozusagen. Der Witz ist, mich ruft ja jeden Tag jemand, der ein Auto loswerden will. Also ich suche die ja nicht. Und du hast den gepostet in so eine Oldtimer-Gruppe irgendwie.
Genau, auf Facebook irgendwo,
Genau, das war so eine Oldtimer-Gruppe. Und da war die eBay-Kleinanzeigen-Anzeige drin.
Genau.
Und das habe ich mir angeguckt. Und habe sofort gedacht, nein, das Auto darf nicht in eBay-Kleinanzeigen stehen. Was macht der denn da? Oh Gott, guck mal, wie der. Und dann habe ich geschrieben, Ich glaube, wenn der Wagen so gut ist, wie ich denke.
Ja, der Frank weiß es besser. Ich weiß es auch nicht mehr.
Aber
der Frank
hat es so gut. Wenn der Wagen wirklich so gut ist, wie er auf den Bildern aussieht,
ja, hast du gesagt. Dann würde ich den hier verkaufen.
Genau. Und auch das ist eben so eine. Ich sag mal, da wird die Geschichte rund. Ne?
Ja.
Ne? Und dann. Dann per Mail kam dann über Dropbox kamen die ganzen Bilder und ich saß so, Alter, allein dieser eisgestrahlte Unterboden gewachst. Ich habe mir so die Bilder angeguckt und gesagt, das Auto muss ich hin.
Der erste Endschalldämpfer ist noch drunter von 1984 von der Firma Zürner aus Nürnberg. Die Firma ist insolvent mittlerweile.
Ja, weil sie so gute Qualität gebaut hat.
Genau.
Nein, aber
ja, was nützt das?
Aber ich weiß gar nicht, was soll da besonders dran sein? Mein Panda ist auch noch der erste Auspuff.
Ach so, okay.
Ja, aber das ist halt schon cool, ne? Gerade wenn man dann eben wirklich diese Einzelteile eben noch sieht, die Originalen.
Naja, da siehst du halt die Qualität des Autos auch, ne? Oder da schließt sich der Kreis auch Kilometerstand, Zustand, so, das ist halt rund.
Ja.
So. Ich habe das gesehen und da habe ich dann offensiv das betrieben und habe gesagt, bitte bring mir das Auto.
Ja.
Und das wurde dann getan.
Ja, jetzt sind wir total zusammengekommen heute.
Ja, total geil.
Wunderbar.
Ich freue mich super.
Ich glaube, man kann schon sagen, 126er war tatsächlich zu seiner Zeit eins der besten Autos der Welt. Eins der auf jeden Fall.
Ey, natürlich. Ne? Wollen wir gar nicht drüber sprechen.
Ja.
Also ich weiß noch, auf der Automotoren Sport 1981 Test 500 SEC in Silber, der Testwagen,
richtig, ja.
Das beste Auto der Welt.
Ja.
Stand auf
damals noch mit 14 Zoll Felgen.
Ja, stand auf der Automotoren Sport.
Ja.
14 und mit Plastikradkappen. Ja. Keine
genau
Ahnung,
so ist Felgen. Es. Genau so.
14 Zoll war Serie.
So eine kleine Bremsanlage.
Ja.
Ja. Ja, und Radkappe war auch Serie, auch beim Coupé, beim SEC.
Mhm.
Nicht, keine Alufelgen drauf gewesen. Und der war Silber mit Plastikradkappen und das beste Auto der Welt. Und ganz ernst, wenn man einen besessen hat, das ist Wahnsinn.
Ja, das war Wahnsinn damals, ja.
Immer noch das Qualitativ, machst du die Türen zu, das ist so Engineering, das Auto.
Ja.
Das ist, Wahnsinn. 126er, also für mich sind 126er und dann auch noch 124er, wobei die ja eigentlich schon eine Stufe moderner sind.
Ja.
Das sind für mich die beiden qualitativ besten Mercedes. Das ist so für mich so, da hört es der Zenit erreicht und dann geht es bergab.
So ist das. Ich habe damals ja als Kind hinter einer Tankstelle gewohnt und konnte. Ja,
ich stelle mir das gerade vor. Ich habe als Kind hinter einer Tankstelle gewohnt.
Ja, örtlich.
Also in einem Haus oder richtig auf dem Gelände.
Okay, also das Haus war direkt hinter der Tankstelle in Soltau, hinter der damaligen Shell-Tankstelle und die hatten eine Waschanlage. Und wenn ich mich so zurück erinnere, war das wohl auch die einzige Waschanlage, die es in Soltau damals gab. Also alle sind da zum Waschen gefahren. Und da kamen auch Leute, da kam einer aus Munster, ein Architekt irgendwie aus Munster. Der hatte ein SEC und damals schon eine Clarion-Anlage da reingefummelt, ja, Anfang der 80er Jahre. Und ich stand oftmals, samstags vormittags, weil da hatte ich ja dann Zeit, stand ich da und habe einfach nur geguckt, welche Autos da gewaschen werden. Ich habe mich da hingestellt und habe mir die Autos angeguckt. Und da kam dieses Auto und das war wie von einem anderen Stern. Ist auch ausgelutscht, der Spruch. Aber es war für mich tatsächlich so, weil der Wagen war einfach der absolute Wahnsinn. Und man wusste eben auch, so ein Auto war ja in der Verhältnismäßigkeit auch wirklich richtig teuer. Also das war ja so das teuerste deutsche Auto, was es gab, würde ich sagen. Ne?
Ich glaube, das wird jetzt hier so ein Mercedes-Podcast. Wir müssen mal einen Cut machen.
Alte Heulsuse.
Wieso? Ja, du hast das Quartett ja in der Hand, das Alpha-Quartett.
Ja, genau. Alpha aber anders, ne?
Alpha aber anders, ja, genau. Ja. Wir haben hier ein, ich habe ein Quartettspiel unter anderem geschenkt gekriegt von der Firma Alpha Bau. Das ist ein guter Kunde, die sind ganz nett. Die haben ein eigenes Quartettspiel und ich habe gedacht, wir spielen heute mal Quartett von Alpha Bau.
Meinst du?
Ja, natürlich, klar. Du ziehst ja jetzt mal.
Wir spielen jetzt mal mittendrin, ne? Wir sind noch gar nicht fertig mit unserem Podcast, aber ist ja egal. Ist egal.
Wir ziehen mal eine Karte hier von Alpha Bau. Hinten drauf, auf den Karten steht Work Smart, Play Fair, Be Happy. Zieh mal eine Karte.
Ja, das passt ja, ne? Jetzt zieh mal eine Karte und hältst mir da die Mitte schon wieder komm, so hin. So. Ne? So. Ja, ich würde sagen, es ist ein deutscher Hersteller.
Welche Kategorie ist das? Radlader?
Ja, was? Radlader, genau. Genau, Radlader. Radlader, übrigens, also für alle. Halt, Radlader, pass auf, hier fällt mir gerade was ein. Radlader, wir haben noch was aufzudecken. Weißt du noch, wo das war? Jetzt mit das, die Geschichte, die du erzählt hast mit Spanien, wo du mit dem AX hingefahren bist.
Ja, der Olaf hat gesagt, es ist Ampurria Brava gewesen.
Achso, ich dachte Kala Radlader. Würde mit Radlader, ja, ungefähr passen.
Kala Radlader. Ey, weißt du, boah, ey, Frank, ey.
Komm,
flach wie immer.
Ey, du hast den Puschel vorhin gebracht, komm.
Flach wie immer.
Ja, Vierzylinder, Baujahr 2006, 72 PS, 7300 Kilogramm Gewicht, ich würde sagen Beschleunigungswunder, fährt 25, ja, super Radlader.
Wie heißt die, was ist das für einer?
Ahlmann.
Was?
Ahlmann AS, doch, Ahlmann ist, wenn ich mich nicht irre, ein deutscher Hersteller.
Noch nie gehört.
Von Baumaschinen.
Ahlmann S90, geil, guck mal, der sieht ja geil aus. Die sind alle, was das Schöne ist bei dem Alpha Quartett, die sind alle orange.
Ja.
Die sind, oh, ich glaube, das hat was mit der CI, der Firma, der CI zu tun, ein bisschen, also diese orange.
Ja, ich glaube, dass die für den öffentlichen
Auftrag. Das ist aber auch geil, die Mercedes 917 Allrad, habe ich noch nie gesehen. Guck mal, das ist auch cool, ne? Ein Grau mit orangen Streifen.
Allerdings, ne?
Allerdings, Unimog haben sie auch, VW Amrock, geil, ein eigenes Quartett mit den ganzen Baggern hier drin, auch mega, oder?
Ja.
Hier, für dich ist auch eine Karte dabei, eine Bomag, Walze.
Wofür brauche ich?
Ja, wenn man wieder der Stelle wohnt.
Eine Walze, ja, eine Walze, okay.
Geile Sachen, ey.
Ja.
Gut, haben wir heute mal Quartett Roulette mit Alpha Quartett gespielt.
Ja, wir brauchen eigentlich unser eigenes. Eigentlich muss es ein Garage 11 Quartett geben mit den Fahrzeugen, die im letzten Jahr verkauft wurden. 32 Stück sind das ja locker gewesen, würde ich sagen. Er lacht gerade.
Ob wir das vollkriegen, ich bin mir da nicht sicher.
Ja, aber wenn wir die nehmen, über die wir im Podcast gesprochen haben, kommen wir mindestens auf 32. wann musst du los?
Ich bin jetzt.
Du bist jetzt
los? Ich verabschiede mich ein zweites Mal.
Jetzt
verabschiede ich mich wirklich und gehe Richtung Bahnhof und dann.
Dann verabschieden wir dich jetzt mal richtig
und machen da weiter. Mensch Frank, jetzt haben wir Olaf verlassen. Wir haben uns gerade, wir haben eine Pipi-Pause gemacht, wie im Kino früher. Und ich gucke jetzt mal gerade in die Zahlen. Wir haben uns ja nochmal über den Kombi und also hier kommt noch ein Kombi rein. Ein MKB 70 TE heißt das Auto. Pass mal, aber das also hier Facebook, ne? Das ist ja so krass, wie so die Medien dann abgehen, wenn du sowas postest. Alter, hier guck dir die Zahlen an. 122.121 Klicks. Die Likes sind, zeichnen mir noch 1.1000 an, also ist über 1100. Und 543 Kommentare. Wann soll ich die jemals lesen, alle oder beantworten? Das ist das Auto mit den meisten Klicks, was ich jemals gepostet habe, glaube ich. 122.000 Klicks in 2 Tagen.
Und jetzt muss ich sagen, ein bisschen mit Ansage, weil ich habe dir, nachdem du das gepostet hast, habe ich das genauso anmoderiert. Mal zu der Geschichte des Autos. Also
lecker Spekulatius.
Ja, isst du mal Spekulatius. Ich erzähle mal ein bisschen kurz, ich hole mal ein bisschen aus. Dieses Auto würde es ohne BMW nicht geben.
Hä? Ach so.
Ja, genau. Es würde es deshalb nicht geben, also ja, wir reden jetzt von dem Kombi, weil der hat ja den 12-Zylinder M120-Motor.
Den gibt es nicht, wenn es kein 750
gibt. Und damals hat in einer Zeit, in der Mercedes eigentlich von den Verkaufszahlen her und vom grundsätzlichen Erfolg BMW deutlich überlegen war, kam BMW 1987 oder Ende 86 mit dem neuen 7er auf den Markt, dem E32. Ein Auto, was sportlich aussah, obwohl es eigentlich eine luxuriöse Limousine war. Mhm. Die haben das richtig, richtig gut hinbekommen. Das gab es eigentlich ja bisher nur von Jaguar, kann man sagen, eine sportliche Limousine. Der Wagen sah so modern aus, dagegen war wirklich ein 126er damals schon barock.
Ja.
Und das Allerschlimmste war, dass sie eben auch schon angekündigt haben, es kommt ein 12-Zylinder. Und die haben dann diesen 12-Zylinder 57i mit 300 PS in den Markt gedrückt. Jetzt stand Mercedes da. Er hatte keinen 12-Zylinder, hatte aber auch kein Auto mit 300 PS. Bei weitem nicht, denn 500er hatte damals ohne Katalysatoren 240 PS.
Aber der 560er.
Ja, und den haben die dann gebracht. Und der 560er, da mussten sie auch ganz große Anstrengungen machen, damit sie auf dem Papier 300 PS hinbekommen. Denn anfangs gab es den mit Cut mit 300 PS nicht. Der hatte deutlich weniger. Damals war ja noch die Zeit, in der gab es drei Ausführungen, die man bestellen konnte. Mit Cut, ohne Cut oder mit der Möglichkeit, einen Cut nachzurüsten. Bei der Möglichkeit, genau. RIV-Version, ECE-Version und Cut-Version. Und das Entscheidende dabei war, dass die PS-Unterschiede, man mag es kaum glauben, zwischen dem stärksten und dem schwächsten waren 70 PS.
Krass.
Ne? Und die hat man auch richtig gespürt. Und deshalb,
die Verdichtung so unterschiedlich
war. So ist es. So ist es. Und damals war es halt so, der den 57, und jetzt kommst, das kann ich ja in dem Zusammenhang erzählen, ich habe ja letztes Jahr einen 57 aus Spanien gekauft und ich habe einen ganz frühen 57, einen 87er, und zwar einer, der ab Werk ohne Cut geliefert wurde und der auch bisher heute keinen hat. Das gab es eigentlich fast gar nicht. In Spanien gab es das deshalb, weil die damals noch nicht den bleifreien Sprit überall hatten, 1987. Das war ja damals...
denen der Umweltschutz scheißegal war.
Auch das wahrscheinlich. interessant, aber auf jeden Fall, der 12-Zylinder hat dann natürlich Mercedes dazu inspiriert zu sagen, scheiße, wir müssen auch einen 12-Zylinder bauen. Und deshalb haben die dann natürlich, als sie ihn 91 dann in der neuen S-Klasse W140 gebracht haben, auch mit der Leistung so dermaßen einen draufgehauen und haben dann 408 PS daran geschrieben. Das war ja mal eben auch dann, es war so ein bisschen die Rache, 108 PS mehr als ein 57 hatte.
Ja.
Und das konnten die auch nicht kompensieren. Also aus dem 50er Motor war es schwer, die Leistung rauszukriegen. Sie haben es ja am Ende geschafft mit dem 850 CSI. Da haben sie zumindest mal 380 PS rausgezogen.
Genau, da haben sie auch den Hubraum auch derb erhöht dann, ne?
Genau, so ist es. Und mussten eben auch wirklich eine hohe Anstrengung gehen, weil im Gegensatz zu dem 12-Zylinder von BMW hatte der Mercedes dann eben schon 4 Ventilköpfe. Also sage und schreibe, und da gibt es auch ein schönes Bild damals aus der Automotorsport war es. Die hatten dann mal so einen Motor zerlegt, in dem Testbericht daneben gestellt. Wenn man 48 Ventile dort stehen sieht und weiß, die bewegen sich permanent in diesem Motor, dann ist das schon sehr begeisternd. Also zurück zu dem Kombi 124er mit diesem in Anführungsstrichen gemachtem MKW-Motor. Ich gehe davon aus, dass der eine Menge AMG-Zutaten bekommen hat. Dann da gab es diesen 7-Liter-Motor ja auch, der unter anderem eben auch im Pagani Zonda, aber auch in den AMG-Modellen der damaligen Zeit, S70 AMG, SL70, SL72. Ich weiß, die Bezeichnungen sind jetzt nicht ganz richtig, denn SL70 gab es offiziell nie. Ein SL72 gab es in der Preisliste schon. Das waren damals ja auch die Wahnsinnsautos. Also ein SL72 hatte damals eben auch 525 PS, Mitte, Ende 90er, und da gab es nichts Vergleichbares. Das waren echte Autos, die dann 300 gelaufen sind. Und 300 ist, glaube ich, mit diesem S124 auch locker möglich. Denn der hat ja auch eine Leistungsangabe von, wie viel, Jens? 518 PS oder stand da?
528 PS hat er, also 202 PS mehr wie ein 500e.
Wahnsinn, ne?
Und der fährt auch schon gut.
Ja, eben. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und deshalb kein Wunder, dass das Internet, aber auch jeder, der dieses Auto in irgendeiner Form vielleicht schon mal davon gehört hat. Ich kenne dieses Auto schon seit Jahrzehnten tatsächlich. Ich bin noch auf der Suche nach dem Bild, was ich habe. aus irgendeinem 124er Forum Anfang der 2000er. Ein Wahnsinnsauto. Und eben, wie ich ihn betitel, eigentlich der Endgegner 124er, denn mehr geht nun wirklich nicht. Jetzt kommt sicherlich jemand und sagt, es gibt schon mehr Leistung, aber es ist hier eben auch technisch super gut umgesetzt, wenn man sich das anguckt, wie der Zwölfzylinder dort verbaut ist, und da musste wirklich ein sehr, sehr hoher Aufwand gegangen werden, inklusive Anpassung der Schottwand. Und trotzdem eben von außen ein recht schlichtes Auto. Also er sieht im Grunde aus wie, wenn es das gegeben hätte, ein E500 T-Modell mit der AMG-Felge, der normalen flachen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, und 18 Zoll hat er.
Genau, ja. Genau. Ja, das ist wahrscheinlich ähnlich wie die vom 210er E50. Und ja, also sieht einfach mega aus, ist eigentlich ein Ultra-Sleeper. Und wird bestimmt ein, ich sag mal, verrückter Mensch kommen, der sagt, genau so ein Auto, da habe ich mal Bock drauf. Alltagstauglich und ja, 12 Zylinder und Power ohne Ende.
Ja, mehr, also das ist ja unglaublich, dieses Auto. Ne?
Ja.
Auch die Anstrengung, das gebaut zu haben. Also, ja. Also diese ist ja eine Ingenieursleistung dahinter, ne?
Ja.
Witzig, der Erstbesitzer, ein Arzt aus dem Taunus, hat sich ein 200 TE, in der Presse steht überall 300, das ist natürlich Quatsch, weil ich habe die originalen Papiere ja gesehen. Das war ein 200 TE ab Werk und den hat er nur dafür gekauft, um ihn umbauen zu lassen. Deshalb einfach auch kleinste Maschine, weil war eh scheiße.
Weil kommt eh raus, Pflicht, ja.
Kommt eh raus. Das Coole ist, die Schlüsselnummer wurde natürlich nicht geändert. Das ist also für die Versicherung immer noch ein 200 TE.
Ja, und wenn man, vielleicht finden wir ja noch den 200er Motor, den kann man eben wieder auf Original umrüsten.
Genau, Matching Numbers ist ja das, was zählt. Wir rüsten, wir kaufen ihn, um ihn rückzurüsten.
Nein, aber du hast vollkommen recht, das war muss ein Wahnsinnsaufwand gewesen sein. Ich glaube, jeder, der diesen Motor kennt und der eben auch weiß, wie eng ein 124er ist und die Unterschiede kennt, denn das haben ja auch einige versucht, eines E500 und eines normalen 124ers.
Nee, das größte Problem war hier, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, also klar, Motor muss ja irgendwie reinpassen, dann auch die Achsen vom SL60 sind übrigens, haben sie die Teile genommen, also vorne und hinten. Und deshalb musste er hinten verbreitert werden, weil tatsächlich die Achse zu breit ist. Das ist also nicht zum Spaß passiert.
Ist ja beim 500er auch so, dass er die 129er Teile hat?
Vorne, aber der hinten nicht. Ich finde ganz ernsthaft, dass der hinten verbreitert ist, steht ihm ganz gut, weil der passt zu vorne eigentlich. Nee, das größte Problem war wohl, die Motorelektronik zu adaptieren in die Elektronik des 124er. Das passte wohl nicht. Also das größte Problem war Elektronik bei dem Auto.
Ja, stimmt. Das habe ich tatsächlich auch in dem Bericht gelesen, dass das sehr, sehr aufwendig gewesen sein
muss. Weil du musst ja, wahrscheinlich musst du auch, also die Motoren, die haben ja dann schon andere Steuergeräte, wahrscheinlich ein elektronisches Zündschloss dazu, was passt und so weiter. Wahrscheinlich musst du relativ weit gehen in die Architektur von dem 124er, um das zu integrieren. Ne?
Richtig, ja, richtig.
Da haben sie hingekriegt.
Aber sie haben es hingekriegt, genau, und haben damit natürlich eigentlich was ganz Besonderes geschaffen. Und so wie der umgebaut ist, jetzt mal ganz blöd, so hätte man es, und das ist eben genau das Entscheidende, so hätte Mercedes das auch gemacht, wenn sie es denn gemacht hätten.
Genau, das heißt, ne? Richtig, so. Ab Werk. Also es ist auch nichts dick aufgetragen. Der hat auch nicht irgendwie ein dickes Auspuffrohr oder so, sondern einfach die zwei kleinen Röhrchen, die immer an einem 123er T-Modell früher dran waren,
genau.
Hat eine abnehmbare Anhängerkupplung, was man auf den Bildern nicht sieht. Also er ist so schlicht, wie es nur geht. Es steht auch keine Typenbezeichnung drauf, gar nichts. Weil ich bin mal gespannt, wie der klingt, wenn man den anmacht. Allein die anderen.
Das, was du sagst, ist ganz witzig, weil beim Zwölfzylinder ist man ja immer erstmal so ein bisschen enttäuscht, weil so ein Zwölfzylinder eigentlich im Stand super ruhig läuft. Ne? Also du kriegst gar nicht viel von mit. Aber wenn der hochdreht, und wenn er dann eben auch einen optimierten Abgasstrang hat, was er wohl haben wird bei 7 Liter Hubraum, dann hörst du ihn mit Drehzahl. Und mit Drehzahl klingt so ein V12 natürlich, da gibt's ein Video, kann ich euch empfehlen, müsst ihr mal suchen. Gibt's bei YouTube ein Video von jemandem, der einen, ich muss lügen, das ist auch ein S70 oder S72 140er, der fährt damit durch einen Tunnel und er hat keine Cuts und das Ding klingt wie ein Formel-1-Auto. Also wirklich so. Dreht natürlich nicht ganz so schnell hoch, aber ist ein Wahnsinnsklang. Nochmal zu der Konstruktion, weil das vielleicht auch der eine oder andere, oder vielleicht wird es den einen oder anderen interessieren. Ihr wisst ja, dass der E500 bei Porsche gebaut wurde. Das ist mit ein Grund dafür, dass er bei Porsche gebaut wurde, denn es war bei dem 500er die in Anführungsstrichen Hochzeit, so wie man sie heute in jedem Werk, in jedem Autoherstellerwerk hat, dass die Karosserie quasi aufs Chassis mit Motor gesetzt wird, nicht möglich. Das heißt, jeder Motor. Ja, und es passte auch nicht. Also es ist so, dass der Motor bei einem E500 nie von unten reingesetzt wurde, sondern immer von oben rein manuell mit Getriebe, so wie man das heute macht, wenn man einen Motor überholt. Und das ist halt der Grund oder einer der Gründe, es gab ein paar mehr dazu. Porsche hatte damals auch, ich sag mal, ein gutes Angebot gemacht, weil die gar nicht so viel zu tun hatten in den Anfang der 90er, dass er eben dann manuell bei Porsche so gebaut wurde und die Fahrzeuge dann tatsächlich zum Lackieren und so weiter wieder zurückgegangen sind zu Mercedes. Das ging einmal hin und her, glaube ich. Gibt es einen tollen Bericht, ist für mich der beste Bericht ever. Lohnt sich, diese Ausgabe nochmal zu kaufen, der Oldtimer Markt. Die haben wirklich, da bin ich auf die Knie gegangen, weil ich dachte, ich weiß alles und ich habe noch mal die Hälfte dazu gelernt, als ich diesen Artikel gelesen habe. Vor, ich muss lügen, 3 Jahren, glaube ich, kam das. Und wir hatten ja den Norman Gocke hier, den habe ich darauf mal angesprochen. Der sagt, das war auch ein Heidenaufwand, das zu recherchieren, weil sie mussten halt natürlich irgendwie Leute finden, die damals dabei waren. Und die zu finden heute ist gar nicht mehr so einfach, weil das ist ja jetzt auch schon wieder 30 Jahre knapp, oder nicht nur knapp, 30 Jahre her, als das losging, 1990 mit dem E500.
Wahnsinn, ne?
Ja.
Das ist 31 Jahre her.
Ja. Ja, genau. Genau.
Unglaublich.
Ja, genau. Ja, ja, da habe ich auch noch jemanden, vielleicht kriegen wir den auch irgendwann mal in den Podcast. Der hat damals einen der allerersten Pressefahrzeuge 1990 vom E500 bzw. 500e damals noch gekauft. Der hat den auch noch. Also ist ein Hamburger, der hat den auch noch. Der war lange Zeit lang hier auch der technische Leiter vom ADAC. Und der hat den damals auf der Messe gesehen und hat dann zu Mercedes gesagt, Leute, ich brauche so ein Auto. Ich glaube, er war damals auch irgendwo bei der Presse. Und dann haben sie ihn irgendwie ein halbes Jahr später angerufen und haben gesagt, kannst eins haben, eins der Pressefahrzeuge. Und bei ihm sind halt noch so ein paar Teile dann tatsächlich, wo dann drauf steht, Vorserienfahrzeug und so weiter. Weil zugelassen ist der eine Woche vor Markteinführung, aber produziert nochmal deutlich früher. War wohl eins auch der Autos, die sie dann am Anfang für Journalisten benutzt haben. Tolles Auto. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan davon, aber ich glaube, so ganz blöd findest du einen 500e oder E500 auch nicht, ne?
Nee. Ja, ich mag sogar den 500e lieber. Mir gefällt das Facelift gar nicht, mit diesen weißen Blinkern und so und so diese gefeilte Haube, sag ich jetzt mal. Also das gefällt mir gar nicht. Also ich finde am schönsten in der Urversion und was ich ein Kracher finde, sind da diese in Anführungsstrichen Fehlfarben. Ich finde den am allercoolsten wirklich in Bornit Metallic und innen drin Stoff Sportmatratze.
Ja, genau, Teilleder.
Mhm. So, also das finde ich Weltklasse, die Kombination. Es ist schwarz mit schwarzem Leder und so, wie die meisten sind, das ist gar nicht so was, das packt mich nicht so, aber so ein Bornitfarbener. Oder ich habe mal einen gesehen in einem grünen Metallic, der war auch ganz geil, weil die Kunststoffteile auch einen grünen Touch hatten unten.
Genau.
Der war auch ziemlich cool. Der war grün Metallic und hatte Leder beige.
Ja.
Das finde ich also so, ich stehe ja nicht auf dieses Schwarz-Schwarz. So.
Ich hab,
aber 500e, ich finde es ganz toll. Mein Freund hat Tarkan, der hat einen, den fährt er seit Jahren im Alltag. Der hat einen in Permut Grau, der hat auch einen 500e.
Permut das Grau, war mein erster.
Tolle Farbe, Permut Grau, Leder, Schwarz. Und also das ist halt so eine eierlegende Wollmilchsau, der Wagen. Ne? Der kann alles, der kann sehr schnell fahren, du hast einen Kofferraum, Familienlimousine, immer noch unauffällig, jeder denkt, du fährst einfach nur einen ollen 124er, die meisten haben es halt doch nicht auf der Uhr, was es ist, wenn du dich mit Autos nicht beschäftigst, ist einfach ein oller Mercedes, der nichts wert ist, finde ich schon ganz cool, ehrlich gesagt, das finde ich auch in diesem Kombi ganz geil, der ist einfach nur für die meisten wird es einfach nur ein silberner alter Mercedes-Kombi mit zu großen Rädern sein. So.
Richtig.
Oh, da hatte einer mal ein Tuning-Fell gekauft. Herzlichen Glückwunsch, so, ne?
Richtig.
Und das ist mehr Understatement, geht ja nicht, ne?
Ja, und in der heutigen Zeit, es gibt ja wirklich einige Verrückte auf der ganzen Welt, die Autos wahnsinnig kompliziert umbauen. Also natürlich auch im Zweifel locker mal einen 1000 PS Motor in so ein Auto reinsetzen können und das auch zum Laufen bringen. Aber hier geht es ja darum, dass es halt eben auch in einer originalen Optik stattfindet, sowohl innen als auch vom Motor her. Das heißt, jemand, der jetzt mal irgendwie keine Ahnung hat, der würde da reingucken, würde sagen, das kannst du so gegeben haben. Ne?
Genau.
Und das ist halt das Entscheidende. Das Auto ist super besonders und wenn man bedenkt, dass er Mitte der 90er so umgebaut wurde, dann kann man auch den Aufwand und auch den Preis des Umbaus, der ja unglaublich ist,
nachvollziehen. Ja, für die 240.000 D-Mark konntest du dir 2 S-Klassen kaufen, alleine. Schon mal
ja, locker.
Ne? Und ganz krass ist ja auch die Leistung. Heute hat ja jeder C63, was weiß ich, wie die alle heißen, da 4, so, ne? Die haben ja 600 PS oder keine Ahnung, was für Leistungsangaben die heute mal im Jahr, die alle haben die Autos. Und der hatte damals 582 PS. 528 PS. Das ist ja eine absurde Zahl gewesen, 1995.
Ja, und ich will es nochmal sagen, das war halt dann ein Kombi, der 300 lief. Der hat sicherlich ein Differential, was das...
Nee, ich glaube, das habe ich auch irgendwo nachgelesen. Ich meine, der läuft tatsächlich nur in Anführungsstrichen 280.
Okay, ja. Dann haben Sie vielleicht... Ja, ist genau die Frage, welches Differential Sie nehmen. Ne? Also das war damals beim 500er ja auch so. Da haben viele gesagt, ja, mit 326 PS, warum läuft denn der nur 250? Der läuft auch tatsächlich in den Drehzahlbegrenzer bei, ich sag mal, bei 260 Tacho. Und das hängt aber mit dem Diff zusammen. Wenn du dein Differential von 400 da reinpackst, dann läuft der... 270, 275, aber hat eben nicht mehr die Beschleunigung, denn das ist ja auch immer entscheidend. Und das Auto hat ja auch die Viergang-Automatik vermutlich, ja. Wenn ich das richtig sehe. Also von daher schon extrem cool und ich bin ultra gespannt auf dieses Auto und das ist schon ein Highlight, ne? Also wieder ein Highlight.
Und das Jahr hat erst angefangen, was soll ich denn jetzt noch danach bringen?
Ja.
Der Januar beginnt mit einem Highlight und nu.
Ja. Ja.
Scheiße.
Ja. Ja, ist schon verrückt. Ja, ich habe mir eben in Natura nochmal den Achter angeguckt, der ist jetzt auch angekommen. Auch ein wunderschöner Achter, schöner 850 in der Wunschkombination.
Jetzt kommt es, ist ein 840.
Ach, sorry, ja, stimmt, ist ein 840, ja.
Und davon ist es die letzte Variante, nicht ein 4 Liter, sondern ein 4,4 Liter mit Steptronic-Getriebe.
Genau.
Ist ein 98er, so ein ganz später. Deutsches Auto, schwarz-schwarz, Scheckheft, bla. Zweite Hand. 87.000 gelaufen, also von den Eckdaten her, so glaube ich, so wie man das gerne hätte, also wenn man das sucht.
Ja, genau. Und ich finde, es ist halt, ich nenne es mal einen Driver. Also es ist halt so ein typisches Auto, was gefahren werden möchte, was man wirklich im Jahr 4, 5, 6, 7.000 Kilometer fährt.
Genau.
Dafür ist das gut, finde ich. Wegstellen mögen diese Autos meist nicht so gern, die werden gern gefahren.
Das mag die Elektronik da nicht so gerne. Wenn du hinten die Steuergeräte und die zwei Batterien links und rechts siehst, wird dir schon ganz anders.
So ist das nämlich. Das war damals auch ein... ja, also ich glaube, da gab es welche, die bei BMW gearbeitet haben, die konnten daran schrauben und wussten, wie es geht. Aber ich glaube, BMW, das war schon eine Herausforderung damals, dieses Auto. Die haben schon eine Menge gemacht. Und wenn man da reinguckt, wie viele Knöpfe der hat, war ganz blöd. Mich schockt das ja. Ich finde dieses Cockpit da drin toll. Ich mag das. Ich finde das wirklich sehr, sehr schön.
Das ist übrigens hier toll. Er hat tatsächlich keinen Pixelfehler. In keinem der Displays.
Keinen einzigen Pixel.
Das ist ja auch ein Problem. Du, das kostet alles Geld, ne?
Ja.
Also im Radio nicht und in dem oberen Display über dem Radio, das ist ja so ein Multifunktionsdisplay, so eine Art Bordcomputer. Und du hast ja 90% der Autos aus der Zeit haben da Pixelfehler, hat keine, also Glück gehabt.
Ja, klar. Also zum Glück muss man ja gestehen, gibt es mittlerweile Reparaturmethoden dafür. Also man muss nicht jedes Display neu kaufen, sondern es gibt Menschen, die das löten können. Auch das finde ich halt klasse, weil ja viele, damals haben viele gesagt, so ein Auto kann niemals ein Oldtimer werden. Stimmt nicht, weil mittlerweile gibt es Reparaturverfahren für alles.
Sag mal, Frank,
es lohnt sich nicht alles.
Ich muss ganz sagen, du hast gesagt, löten lassen. Ich löte mir jetzt auch gleich mal ein. Es ist so kalt hier. Ich habe hier eiskalte Waden. Ich löte mir jetzt hier so ein Tee mit Rum rein oder sowas.
Hast du eigentlich schon meinen, ich hatte dir doch Glühwein mitgebracht. Ich habe den auch noch zu Hause stehen.
Oh, der war lecker.
Hast du das gemacht?
Ja. Glühwein, den Weißwein.
Den weißen Glühwein aus Bremen.
Natürlich, habe ich getrunken.
Mega. Ja, der war gut, ne?
Top.
Kann man nicht meckern,
ne? Kann nicht meckern, top.
Gleich, wenn wir aufgelegt haben, erzählt er mir, wie der wirklich war. War ja ein Geschenk, ne? Das war
Ja, geschenkten Barsch guckt man nicht ins Maul, ne? Nee, der war wirklich gut. Komm, Frank,
ja, ist klar.
Lass dich ins Wochenende.
Alles klar, ja, du mich auch.
Okay.
Also,
bis bald.
Macht's gut.
Und hier, wie gesagt, Didi, ne? Hier mit der Fuchsschwanz-Aktion, ne? War scheiße. Tschüss.
Aber ich will trotzdem nochmal sagen, schreibt uns trotzdem gerne weiterhin überall bei Facebook, bei Instagram. Wir freuen uns über jede Kritik und auch über jedes Feedback hier zum Podcast, da geht das. Aber bei Mobile so einen Quatsch zu hinterlassen, das ist irgendwie über.
Nee, genau.
Also, ciao, ciao.
Tschüss.
Weitere Informationen und Bilder zu der Folge findet ihr wie immer bei Facebook und bei Instagram unter 2aus11. Schaut doch mal unter 2aus11.de auf unserer Homepage vorbei. Dort könnt ihr weiterhin unsere Kaffeetasse bestellen und schon ganz bald auch Aufkleber. Damit könnt ihr euch dann euren eigenen Logofriedhof gestalten. Wir wünschen euch einen schönen Tag.